You're getting closer and closer to the blue jersey. Now you can dream it, yeah.
Congrats, sir. What, sorry?
You're closer and closer to the blue jersey.
Which jersey is the blue one?
The leader jersey.
Ah, okay.
What's up? Der Radsport-Podcast.
Gelber Himmel über München oder zumindest über komplett Oberbayern, München, wie auch immer. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall heißt es in den Nachrichten, der Sahara-Sand wäre hier angekommen. Ich bin der Meinung, das sind definitiv Fake News. Ich glaube ja, das kommt alles noch von der Strade Bianca von vor zwei Wochen. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge What's Up. Mein Name ist Lukas Bergmann. Mir zugeschaltet wie immer meine beiden Kollegen Thomas Gerlich.
Servus.
Und Jonas Bayer.
Grüße euch.
Vor zwei Wochen haben wir uns das letzte Mal gemeldet. Da ging es dann eben mit der Strade Bianca los. Was ist eure Meinung? Der Sand ist auf jeden Fall von da, oder? Also anders kann es ja gar nicht sein. Da war auch so viel Wind. Das kann kein Sahara-Sturm sein.
Ich glaube auch die Windrichtung, der Wind, der schön in alle Philipp vom Rad bläst, der bläst auch bis nach München drüber. Klingt auch fast ein bisschen geiler eigentlich als Sahara-Sand. Der Strade-Sand.
Der Strade-Sand, ja.
Wäre es natürlich nur die Frage, wie viel unser Hörer dazu Bezug nehmen können, weil ich weiß gar nicht, jetzt ist das nur in München ein Oberbayern-Ding, wahrscheinlich drei Viertel oder was weiß ich, wie viele Hörer fragen sich, was? Was reden die da?
Also ich weiß, dass in Freiburg ist es auch Sahara-Sand.
Schreibt mal, wo ihr herkommt und ob ihr den Sand auch gesehen habt. Also in München war heute auf jeden Fall roter Himmel, als würde der Himmel brennen.
So die Frage ist, du bist heute Rad gefahren, Thomas, draußen.
Das ist richtig.
Hattest du ein bisschen Strade-Feeling? Hat sich so angefühlt?
Strade von
kalt
oben.
Dafür.
Strade von oben.
Ich habe Schnee gesehen heute. Das passt zu Strade nicht ganz so.
Okay.
Also ich bin da oben gewesen, wo seitlich noch Schnee lag. Ich bin an skifahrenden Leuten mit dem Fahrrad vorbeigefahren. Das war super absurd. Ich weiß auch nicht, wie die da noch Spaß hatten beim Schnee, der gefühlt noch 5 cm Grundlage hatte. Aber das war mein Feeling. Mit Strade hat das nichts zu tun.
Aber wollen wir gleich über die Strade sprechen, wenn wir schon dabei sind. Ich würde sagen, wir fangen mit den Damen an. Es war mal wieder dasselbe Rennen eigentlich wie bei Omloop eine Woche zuvor. Im Endeffekt hieß die Überschrift Annemiek van Vleuten gegen SD Works. Diesmal war es eine andere Fahrerin mit Lotte Kopecky, die Annemiek van Vleuten das Leben schwer gemacht hat. Zum Ende hin waren die beiden in der Spitzengruppe. Allerdings im Unterschied zu Omloop wurden sie dann nochmal eingeholt. Dann war wieder eine komplette SD-Works-Schar war mit dabei. Unter anderem die Vorjahressiegerin Chantal Vandenbroeck-Blaak, die auch noch mitgespielt hat. Demi Wollering kam dann nochmal ran. Aber zum Schluss waren es dann doch wieder die beiden, die sich am Schlussanstieg als die Stärksten herauskristallisiert haben. Und dann war es aber diesmal nicht Annemiek van Vleuten, die das Finish für sich entscheiden konnte, sondern Lotte Kopecky abgebrüht wie... Ja, eine richtig taktische Wunderleistung war das von ihr und dann hat sie in die Innenkurve reingestochen und sich den Sieg geholt. War leider nicht immer im Fernsehen zu sehen, aber zumindest dann die letzten Meter hat man gesehen, dass Lotte Kopecky gewonnen hatte. Aber das Worldfeed war nicht immer ganz dabei.
Den letzten Meter, glaube ich, gerade noch.
Ja.
Aber lass uns erst das Taktische und dann die Bullshit-Regie vielleicht besprechen, sonst wird es hier durcheinander. Und ich glaube, der das am besten einschätzen kann, dieses Rennen, ist Jonas Bayer. Jonas, du siehst ja jedes Formel-1-Rennen seit 25 Jahren. Erklär uns, weil das hat für mich das Rennen entschieden, wie bremst man oder wie fährt man, wo hat Lotte Kopecky richtig in die Kurve reingebremst? Also für mich war das Hamilton versus Verstappen ist ein Witz. Kopecky gegen Van Vleuten, das war die Kurve, die das Rennen entschieden hat, oder? Für mich war das Formel-1-Style.
Na gut, erstmal hat es entschieden, dass sie da dranbleiben konnte bergauf. Davon war ich am meisten beeindruckt. Hätte ich nicht damit gerechnet, dass sie da an Van Vleuten dranbleiben kann. Ich weiß nicht so ganz, warum Van Vleuten sich für ein sehr schnelles Tempo, aber sehr gleichmäßig entschieden hat und nicht eine Attacke gesetzt hat. Aber gut, das sei dahingestellt. Und danach hat Lotte Kopecky auch im Interview gesagt, ja gut, sie hat sich halt den Kurs angeschaut, die Rennen der letzten Jahre. Und man muss da vorne sein. Und das hat sie dann gemacht. Gibt es eine 90-Grad-Kurve, da ist sie einfach innen gefahren. Annemiek van Vleuten außen und dann ist sie einfach so weit, hat sie sich nach außen tragen lassen, dass Annemiek van Vleuten im Grunde so abbremsen musste, dass sie halt, dann hast du keine Chance mehr. Also es ist halt super eng da, die Kurven sind sehr, sehr schmal Und dann hat sie sie einfach ausgebremst und dann weggefahren. Das kann man sagen, ist unfair, aber gut, sie kannte halt den Kurs. Annemiek van Vleuten kannte den Kurs auch. Und sie hat es eben nicht beherzigt und hat sich da den Schneid abkaufen lassen, auch weil Lotte Kopecky, glaube ich, noch irgendwo die Kraftkörnchen hergenommen hat, um eben vor Annemiek van Vleuten zu kommen für diese letzten, was ist es da, 500 Meter oder was ist es?
Ich fand das gar nicht unfair, muss ich sagen. Ich fand das tatsächlich einfach nur schlau. Und ich fand das auch einfach spannend, weil so deutlich hat man das, oder habe ich das zumindest jetzt länger nicht mehr gesehen, dass du einfach wirklich nur in die Kurve einen halben Meter vor der Konkurrentin dran sein oder dem Konkurrenten, um sie wirklich nur einfach nur in der Kurve auszudrängen, weil dann ist es gar nicht die mehr Watte, sondern einfach nur, dass der andere oder die andere bremsen muss. Und das hat ihr letztlich den Sieg gesichert. Weil dann war sie vorne und dann ist es da hinten raus schwierig zu überholen, aber van Vleuten musste da so nochmal rausnehmen und so abbremsen, dass Kopecky dann genau in dieser 90-Grad-Kurve an ihr vorbeigezogen ist. Fand ich spannend.
Ja, die einzige Chance für van Vleuten wäre tatsächlich gewesen, innen durchzustechen, also sehr langsam zu machen und dann innen in die Kurve reinzufahren. Das wäre Chance gewesen. Ich glaube auch, dass wir sagen würden, dass es unfair wäre, wäre es ein sehr schneller Sprint in der, im Flachen gewesen. Das wäre dann höchst kritisch geworden. Da war das Tempo jetzt aber auch nicht so hoch, dass es irgendeine Gefahr in sich birgt. Deshalb für mich völlig in Ordnung. Sehr, sehr clever gefahren von Lotte Kopecky, die sich das offensichtlich, wie sie nachgesagt hat, auch nochmal ganz genau angeschaut hat und auch mit dem Selbstbewusstsein reingegangen ist, das ich ganz schön finde, dass sie jetzt da hinkommt zu SD Works und ein ganz klares Ziel hat, also bei solchen Rennen mitmischen zu können, solche Rennen gewinnen zu können. Lukas hatte das, glaube ich, schon mal letzte Woche gesagt, in unserem letzten Podcast gesagt, dass sie jetzt auch nochmal einen Schritt gemacht hat in die Richtung, dass sie solche Sachen eben, solche Rennen gewinnen kann.
Also vor allem mit dem Rennen hat sie sich jetzt, glaube ich, auf ein ganz neues Level gehoben, weil davor, ja, sie hat immer wieder in Zielankünften und so weiter gezeigt und hat auch bei diesen schweren Klassikern immer wieder gezeigt, dass sie mithalten kann, aber so der richtige große World Tour Sieg, der hat ihr einfach noch gefehlt und jetzt ist er da und Strade Bianche ist einfach eins der prestigeträchtigsten Rennen im Frühjahr, gerade nochmal für die Frauen, ganz extrem und von dem her glaube ich, dass das jetzt auf jeden Fall nochmal bei ihr was auslösen könnte, dass sie da jetzt so ein bisschen den Knoten gelöst hat.
Vor allem war es bei den Frauen noch einfach top besetzt, muss man sagen. Im Gegensatz ehrlicherweise zu den Männern, wo wir gleich zu kommen. Aber wenn Lotte Kopecky schon sagt, wie genau sie sich das Finish angeschaut hat, warum haben es die Regisseure oder Regisseurinnen wieder mal nicht geschafft? Also Lukas, du hast ja vorhin schon kurz angesprochen, was da auf den letzten 500 Metern passiert ist, das war ja schon wieder ein Skandal. Wir hatten es ja häufiger schon, letztes Jahr zum Beispiel, viele werden sich wahrscheinlich erinnern, die Attacke Mathieu van der Poel gegen Julien Alaphilippe. Sie setzt er da hoch, man sieht das geil, an genau dieser Steinwand da geht der Helikopter-Shot noch und danach ist klar, die Dächer so, wir hatten das letztes Jahr, glaube ich, genauso schon angesprochen, dann muss man einfach wissen, vergiss den Helikopter, du siehst nichts mehr. So,
er wird trotzdem immer geschnitten.
Dieses Jahr?
Er wird trotzdem
natürlich wird er immer geschnitten. Man versucht es immer nochmal so, Jonas, du warst ja auch schon mal im Ü-Wagen, du kennst ja auch die Regie. Man sieht das Bild und denkt sich, oh, ist das ein gutes Bild? Vorwarnung und in dem Moment, wo man drauf geht, ist das Bild halt weg. Aber da, also ich meine, bei Strade muss man sich halt genau darauf vorbereiten. Dann hat man bei den Frauen dieses Jahr ein relativ, also aus Fernsehmacher-Sicht, ein relativ ähnliches Finish. Nämlich genau die Wand und zwei FahrerInnen, für die geht es da um alles. Was dann passiert, das war, glaube ich, Chaos und reine Panik. Dann einmal hier, okay, wir haben hier noch ein Kameramotorrad, gehen wir mal auf das. Das fährt um die 90-Grad-Kurve, man sieht nichts mehr, oh, hoppla, wird zu eng. Helikopter, ach scheiße, da waren ja die Dächer, man sieht gar nichts mehr. Komm, wir schalten einmal kurz auf irgendeine fest installierte Kamera, da rauschen sie kurz vorbei. Jetzt zeigen wir einfach nochmal kurz die dritte, die mit dem Rennausgang gar nichts zu tun hat, weil wir vorne einfach keine Bilder haben. Oh, Kopecky fährt ja schon ins Ziel. Das war so im Kurzzusammenriss der Workflow des Worldfield-Regisseurs oder Regisseurin. Katastrophe.
Ja, das kann man, glaube ich, ganz einfach unterbrechen. Es müssen da einfach mal fest installierte Kameras diesen Anstieg hoch, das kann ja nicht sein.
Ja, danach vor allem. Den Anstieg, ich meine, den kriegst du ja zumindest, den kriegt man immer einigermaßen hin und in diesem Anstieg, da kommt der Helikopter ja sogar noch einigermaßen mit. Aber danach dieses Verwinkelte, es ist natürlich schwer, muss man sagen. Häuser, die Dächer stehen über und alles, aber wie gesagt, da musst du, wie du sagst, da musst du halt an jeder Ecke irgendeine Kamera stellen. Es kann ja nicht sein, dass du in einem entscheidenden Moment einfach die Bilder nicht hast und deinen Zieleinlauf verpasst.
Ja, es ist jetzt keine Überraschung. Die Zielankunft ist jetzt einfach keine Überraschung mehr. Die ist altbekannt und man hat mit Abstand noch überhaupt keine Lösung gefunden. Bei den Männern ging es drunter und drüber. Askren war es, der wurde überhaupt nicht gezeigt. Man hat nicht mal mitbekommen, dass er ins Ziel fährt. Also da war wirklich alles dabei bei diesem Rennen. Man hat nicht mal mitbekommen, wer der Dritte wird. Und warum Attila Walter dann auf Platz 4 landet, hat man auch nirgends gesehen. Also italienische Regie, da kann man auch Tirreno Adriatico nochmal dazu nehmen. Das ist schon eine eigenwillige Sache, weil die auch gerne bei Ausreißergruppen bleiben. Also normalerweise kennt man es ja so, okay, die Ausreißergruppe kommt ins Ziel, der Sieger, und dann konzentriert man sich voll auf die Gruppe der Gesamtführenden. Nicht so bei Tirreno Adriatico, da kommt vorne Warren Bagivas, der gewinnt, und dann wird noch der Kampf um Platz 4 abgebildet in der Ausreißergruppe, und dann sieht man halt, wie die Spitzengruppe ins Ziel rollt. Ja, gut, das hilft einem wenig weiter. Deshalb wollte ich euch, das ist eine Frage, die ich euch stelle. Die ARD hat es jetzt öfter schon gemacht und ich plädiere dafür, mehr Splits. Also für alle, die nicht beim Fernsehen arbeiten, man kann Fernsehen auch so gestalten, dass man zwei Fenster einbaut und dass man zwei Bilder sieht. Und warum man das nicht im Radsport macht oder das so wenig sieht, ist für mich vollkommen verwunderlich. Weil man ja da einfach die Führungsgruppe, dann kann man auch nochmal zeigen, wie da der Vierte ins Ziel rollt, aber dann sieht man trotzdem Pogacar im Kampf gegen Evenepoel oder wen auch immer.
Ja, ich glaube, bei dem Rennen hatten sie ja auch ein bisschen, also du hast vollkommen recht, weil du uns fragen wolltest, da stimme ich dir zu. Spannend war es ja bei Tirreno auch, wenn wir gleich noch drauf kommen, die Etappe, wo sie sich natürlich kurz verfahren haben, diese Gruppe. Dann hat man natürlich als Regisseur wirklich oder als Regisseurin wirklich auch das Problem, okay, scheiße, was zeige ich jetzt? Da haben sich Leute verfahren, die haben mit dem Rennsieg nichts mehr zu tun, aber es sind halt einfach Tadej Pogacar, Remco Evenepoel und ich glaube Vingegaard war es ja sogar auch noch. Dann musst du die zeigen. Die können nirgendwo irgendwie eine Bauernauffahrt hochfahren. Du musst die ja zeigen. Also was machst du dann? Das ist natürlich eine schwierige Entscheidung. Und da würde ich sagen, okay, wenn da ein Fehler passiert, naja gut, da kann man sich vielleicht halt auch mal nicht drauf vorbereiten. Es ist Live-Fernsehen. Radsport ist, glaube ich, wirklich eine mit der am schwersten zu übertragenden Sportarten, weil Riesengelände, du brauchst Helikopter, es bewegt sich alles, es geht viel zu schnell. Das ist schwierig einzuschätzen.
Ja, das muss man auch sagen. Also das sind natürlich auch, ist nicht die Tour de France. Die Tour de France hat nochmal deutlich mehr Kameras als diese kleineren Rennen zur Verfügung. Jede Kamera ist teuer. Wir arbeiten alle beim Fernsehen, wir können die Budgetverhandlungen, wenn es da um Kameras geht, das kostet einfach Geld, die Übertragung sicherzustellen, den Kameramann, das Motorrad und so weiter, der Helikopter ist natürlich auch da, das ist alles teuer, ist mir alles klar. Bei Strade ist die Ausrede ziemlich dünn, weil da kann man einfach einen hinstellen. Oder man muss es irgendwie gelöst bekommen. Also es kann ja nicht sein, dass man da eine Motorradkamera zeigt, die schon um die Kurve rum ist und man die Fahrer einfach die letzten 75 Meter nicht sieht, wie sie den entscheidenden Anstieg hochfahren.
Ja, vor allem da machen doch, ganz ehrlich, da machen so viele Hobby- oder YouTuber oder sonst, die machen es doch einfach vor, dass du eben nicht immer das riesen Kamera-Equipment brauchst. Klar, Helikopter und du brauchst auf Motorrad die Kameras, das ist alles klar, aber bei Strade, und jetzt weiß ich, jetzt mache ich es mir ganz einfach, aber um Gottes Willen, stell drei GoPros irgendwo, die mittlerweile auch in HD streamen können, irgendwo auf und schneide die, bevor du das Motorrad, das da mit der, ja, 50.000 Euro Kamera hier eigentlich um die Ecken fährt und gar nichts mitbekommt. Dann stell drei GoPros auf, lass die streamen, das wird auch irgendwie hingehen. In der Stadt, die jedes Jahr dasselbe Finish hat.
Sehr viel Fernseh-Deep Talk heute.
Ja, ja.
Aber das muss man an der Stelle auch mal machen. Also wirklich.
Und da kennen wir uns ja gut aus, muss man ja sagen. Das ist unser Hauptjob.
Was sie auf jeden Fall dann gemacht haben, ist ganz viel Lotte Kopecky im Ziel zu zeigen. Das muss man ihnen ja zugute halten. Da sind die Tränen geflossen. Das war für sie schon ein irrer Sieg. Deswegen, das haben sie dann zumindest hingekriegt. Ich will noch ganz kurz beim Frauenrennen bleiben, denn wer mich so ein bisschen enttäuscht hat, auch jetzt insgesamt zum Saisonstart, vielleicht hat sie noch ein bisschen einen anderen Formaufbau, aber von Elisa Longo-Borghini hat man noch relativ wenig gesehen. Ich dachte, das wäre eigentlich auch so ein Finish, das ihr dann mehr liegt mit dem ja doch etwas steileren Anstieg hinten raus. Da denke ich mir dann auch, ja, wenn sie nicht bei solchen Rennen vorne ist, bei welchen dann? Von dem her auch bei Omloop noch nicht so stark gewesen. Müssen wir mal abwarten, aber ihr Saisonstart definitiv, glaube ich, nicht so, wie man sich's vielleicht erwarten konnte. Da wissen wir jetzt auch zu wenig natürlich über die Saisonplanung, aber sie hat mich ein bisschen negativ überrascht, muss ich sagen.
Und wissen wir irgendetwas von Lisa Brennauer? Ist sie schon gefahren dieses Jahr? Was macht sie?
Ich habe noch nichts mitbekommen tatsächlich.
Nee. Hat noch keinen Renntag dieses Jahr?
Nee, noch kein Rennen dieses Jahr.
Ja, ne? Erstaunt mich, aber okay, sie wird...
Alles auf die Tour.
Ihre Gründe haben.
Paris-Roubaix und Tour.
Diane Lippert ist auf Platz 13 angekommen, war zwischenzeitlich auch mal mit vorne, hat dann nicht ganz gereicht, aber ja, ich glaube, bei ihr zumindest zu erkennen, dass die Form irgendwann kommen wird und dann wird sie auch wieder vorne um Podestplätze mitfahren können.
Was mir ganz gut gefällt, muss ich sagen, bei SD Works ist ähnlich wie bei Quickstep, die gönnen sich die Siege gegenseitig. Also man sieht immer danach die ganze Traube zusammen. Die freuen sich wirklich zusammen. Du hast Lotte Kopecky schon angesprochen, die da sich so sehr gefreut hat. Und man hat auch gesehen, dass ihre Teammitgliederin sich genauso gefreut haben für sie. Und ich glaube, das macht sehr viel aus dort, dass sie wissen, sie sind alle starke Fahrerinnen und wir können alle mal einen Sieg holen, aber wir müssen auch füreinander arbeiten ein bisschen und uns da gegenseitig die Chance verschaffen, dann auch einen Sieg zu holen. Ich glaube, das macht die auch aus untereinander, dass sie das so schaffen.
Thomas, Dirk, nach dem Frauenrennen hast du in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben, so, und in ein paar Stunden sehen wir dann genau dasselbe Trikot jubeln, nämlich das belgische Meistertrikot. Hast leider dann natürlich nicht die Rechnung damit gemacht, dass Wout van Aert ja doch gar nicht mitfährt. Zeigt aber, glaube ich, gleich, wenn wir zum Männerrennen kommen, dass es eben nicht ganz so top besetzt war, wie man sich es anfangs vorgestellt hatte. Nicht nur, dass Wout dann zurückgezogen hatte, sondern dann kamen auch noch einige Krankheitsfälle dazu unter der Woche. Dadurch war es so ein bisschen mit angezogener Handbremse das Line-Up, würde ich sagen. Bei der Strade,
die Handbremse wurde noch fester angezogen während des Rennens.
Ja.
Also an sich war das Line-Up war ja von Anfang an schon so, dass vielleicht einen kleinen Ticken schwächer als letztes Jahr. Dann waren es ja Pidcock, glaube ich, und wer war es noch, die kurzfristig krank ausgefallen sind.
Michi Gogel also auf jeden Fall vorher war noch raus.
Gogel ja zum Beispiel auch, genau. Und dann kamen halt während des Rennens noch die Crashs dazu, wo Leute einfach vom Rad geblasen wurden. Muss man an der Stelle aber wirklich so sagen. Also viele haben ja vielleicht den Crash von Julien Alaphilippe gesehen, aber es gab ja diese Passagen oder wo dieser Hauptcrash entstanden ist, in denen übrigens auch Pogacar mit involviert war. Das habe ich am Anfang gar nicht so wahrgenommen, aber der ist da mitgestürzt, wo es war wie so eine ganz leichte, so eine Gerade, die aber leicht so, der Weg war so leicht angeschrägt von links nach rechts und genau in die abfallende Richtung, also von oben nach unten kam der Wind zeitlich halt Vollgas rein. Man hat das wunderbar an dem Staub gesehen und dann hat man eben auch die paar Fahrer gesehen, die sich richtig gegen den Wind lehnen mussten. Und dann war es, glaube ich, ein Fahrer von Alpecin, der da quasi den Weg geschnitten hat und dann gestürzt ist direkt vor Alaphilippe, der dann die doppelte Rolle mit Abzügen in der B-Note noch gestanden hat. Und dahinter Pogacar ist noch mitgestürzt und dann geht die Kamera weiter und dann war es, glaube ich, noch irgendein Fahrer von Movistar, der 5 Meter vor und 5 Meter hinter sich keinen hatte und auch einfach umfällt. Also da habe ich mir erst gedacht, wie ist das denn passiert? Aber man hat ja ein paar gesehen. Der Wind muss an dieser Stelle einfach wirklich krass gewesen sein. Und wenn du dann eben keinen Asphaltuntergrund hast, wo du dich einfach stabil hinlehnen kannst, sondern dann kommt ein Stein oder so und du rutschst ein bisschen weg, das Vorderrad irgendwie weg, dann bläst es halt einen einfach vom Rad. Das hat das Rennen natürlich noch ein bisschen schwächer gemacht, muss man sagen.
Bevor wir tiefer in die Analyse reingehen, für alle, die es nicht gesehen haben, nach diesem Sturz war dann natürlich eine komplett neue Rennsituation. Alaphilippe war zum Beispiel dann eben hinten, musste wieder rangeführt werden von seinen Teammitgliedern, hat dabei natürlich schon sehr, sehr viel Kraft vergeudet. Pogacar war zwar auch in den Sturz verwickelt, aber soweit ich das von der Übersicht, die man auch nicht immer hatte bei diesem Rennen dann gesehen habe, hatte er nicht ganz so viel Rückstand, war schneller wieder dran vorne und hat dann, als Alaphilippe dran war, so circa 50, 60 Kilometer vor dem Ziel, kurz später attackiert zu einem 50 Kilometer Soloritt. Von nicht mehr so viel Zusammenfassung braucht man bei diesem Rennen gar nicht, denn danach ist nichts mehr passiert. Der Mann hat es von vorne weg dominiert, ist es durchgefahren und hat sich auch noch den Strade Bianca-Sieg zu seiner eh schon unglaublichen Vita in seinen jungen Jahren hinzugefügt. Also Pogacar in überragender Frühform, kommen wir gleich auch dann noch bei Tirreno Adriatico dazu, aber auch Strade ist jetzt für ihn ein Haken dran. Das war sehr, sehr beeindruckend und dahinter hat dann der Rest noch die Plätze unter sich ausgemacht. Beeindruckend sicherlich noch der alte Mann mit Valverde. Aber ansonsten war es gar nicht so ein spektakuläres Rennen, wie man sich sonst so von Strade erhofft hatte.
Also verglichen mit den letzten Jahren auf jeden Fall die schwächste Ausgabe, das muss man einfach so sagen.
Ja, die Spannung hat natürlich ein bisschen gefehlt. Du hattest schon gesagt, dass Alaphilippe zurückgeführt wurde. Da hat einen großen Teil der Arbeit Mikkel Honoré, der Däne, von Quickstep vollführt. Und das fand ich generell sehr beeindruckend. Der ist noch ins Ziel gefahren, das hätte ich mal nicht gedacht, dass er da noch zurückfährt, weil er ist sehr, sehr viel im Wind gewesen. Und die Krönung war für mich, hat ihn dann rangefahren und dann war sein letzter Akt quasi in dieser Gruppe, glaube ich, noch Alaphilippe beim Pinkeln von hinten zu schieben. Also das war noch ein Highlight für Mikkel Honoré, glaube ich, an diesem Tag. Was, glaube ich, noch erwähnenswert ist, dass Pogacar eben nicht bergauf angegriffen hat, sondern das eher so in der leicht abfallenden Passage. Also jetzt nicht bergauf, wo man denken könnte, okay, ja, da ist er eh der Beste der Welt. Nee, er hat auch bergab offensichtlich die Qualitäten. Die anderen haben sich nicht getraut und seine Attacke war auch wirklich halsbrecherisch, muss man schon sagen. Also er hat So hart gefahren, sein Rad ist geschlingert teilweise, er ist auch hin und her gerutscht auf dem Asphalt, aber irgendwie hat er gedacht, ja, was soll's, das mache ich mal, da ist niemand mitgekommen oder wollte auch niemand mit, weiß ich nicht, und dann ist es halt oft so, wenn er dann mal so einen Vorsprung hat, die hinten sind sich auch nicht ganz einig, Quickster war sich da nicht ganz einig, erstes Asgreen hat dann geführt für Alaphilippe, dann hat Alaphilippe offensichtlich gesagt, nee, es war jetzt zu anstrengend, ich kann nicht mehr so, wird nicht mehr, nichts mehr mit dem Sieg heute, dann hat Alaphilippe geführt, was sicher auch nicht hilfreich ist, wenn sie sich da nicht einig waren, und dann reicht es am Ende nicht und Pogacar ist einfach zu stark dann und fährt einfach vorne weg.
Was man halt vor allem auch sagen muss, also ich meine, wir werden, haben schon oft darüber gesprochen, werden oft noch darüber sprechen, wie stark Pogacar ist und ich meine, alle Ergebnisse sprechen für sich. Was man bei ihm einfach wirklich auch wieder sagen muss, dass man von diesem Kerl, also ich habe noch nie ein, also noch kein DNF, also ein Nicht-Finish in einem Rennen von dem bewusst mitbekommen und auch, dass er in dem Rennen wieder mitstürzt und ihm das scheinbar nichts ausmacht, also was mit ein Hauptgarant, ohne Frage zu seiner brutalen Form und dass er wahrscheinlich das größte Talent und das, der beste Fahrer aktuell zu sein scheint, der stürzt nie raus, sagen wir es mal so. Der sitzt brutal sicher auf dem Rad und du bekommst von dem nie was mit, dass der, also da ist er mal in den Sturz verwickelt und dann aber hat er entweder das Glück oder keine Ahnung, aber das gehört einfach dazu, dass der Mann einfach alle Rennen durchfährt und einfach nie große Verletzungs- oder irgendwas Probleme hat.
Ja, man sieht es bei der Tour de France jedes Jahr, er stürzt ja bei der Tour de France quasi nie im Vergleich zu seinen anderen Kollegen, die viel auf der Nase liegen. Er ist irgendwie, hat immer eine gute Position, hat ein gutes Gespür dafür, wo er jetzt sein muss. Ja, es zeichnet ihn natürlich auch aus. Wir kennen es sonst von Klassikerfahrern und ich glaube, das macht ihn auch so gefährlich bei Klassikern, weil er dafür eben ein gutes Gespür hat, wann was abgeht, wann was gehen könnte. Und er hat, glaube ich, auch einfach Spaß am Attackieren. Das ist bei Klassikern auch nicht schlecht. Also er ist einfach bekannt für seine aktive Fahrweise. Und jetzt ist halt die Frage, ja, er fährt die Flandern-Rundfahrt dieses Jahr. Das ist sicherlich eigentlich nicht sein Terrain, nicht das Terrain, wo man denken würde, dass ein Tour de France-Sieger gewinnen könnte. Aber wenn man ihn jetzt bei der Strade gesehen hat, klar, Flandern ist noch mal härter, noch mal länger. Aber wenn man ihn da gesehen hat, ja, dann fällt es einem schwer zu sagen, nee, er ist nicht einer der Favoriten für dieses Rennen.
Also bei welchem Rennen, egal was, ist Tadej Pogacar nicht mit ein Favorit.
Ja, sondern Paris-Roubaix ist wahrscheinlich das Letzte, wo man das sagen kann, dass er, oder so ein richtig flacher Sprint einfach.
Da, ja, ein komplett flacher Sprint, okay, ja. Aber.
Aber man muss schon raussuchen. Also man muss
ja,
schon,
wirklich. Ja, also nenn dir ein Rennen, wo du Tadej Pogacar nicht sagen, ja, das könnte er nicht gewinnen oder hat er nicht gute Chancen.
Ist das ein Problem für einen Radsport, wenn wir zurückkommen zu so Fahrern, die eigentlich bei jedem Rennen gewinnen können?
Nee, die Diskussion wollte ich heute auch noch aufmachen. Ich wollte sie ganz zum Ende aufmachen, weil Tirreno, Adriatico und Paris-Nizza da, denke ich, auch noch mit reinspielen. Aber ja, also in meiner Meinung nach ist es definitiv der Radsport, der ein bisschen drunter leidet. Man hatte das ja lange Zeit, dass man sich beim Radsport, oder fangen wir so an. Es gibt beim Radsport, gibt es meiner Meinung nach zwei Publikumsarten. Das ist das eine, der eine Teil, der nur zur Tour de France einschaltet. Der ist natürlich gerade relativ unterhalten, sage ich mal, weil endlich nicht mehr Sky bzw. Ineos dieses Geschehen komplett dominiert, sondern weil es mal andere Namen sind. Das kann sich dann aber ja auch relativ schnell ändern über die nächsten Jahre, wenn Pogacar das jetzt weiterhin gewinnt. Und dann gibt es diesen anderen Teil und ich glaube, da haben auch wir zumindest zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison viele Hörer und Hörerinnen, die gerade genau diesen Teil des Radsportfans abdecken, dass man eben auch andere Rennen hat, wo halt dann eben andere Namen drum kämpfen und dass man eben Abwechslung hat. Also dass man verschiedene Rennen, verschiedene Profile und so weiter hat und dadurch natürlich schon auch einfach unterschiedliche Stars, unterschiedliche Athleten und Athletinnen da sind. Und bei den Herren ist es jetzt halt aktuell so, was bei den Damen ja generell schon die letzten Jahre immer so ist, aber auch bei den Herren gleicht sich jetzt immer so an, dass egal auf welchem Terrain du dieselben Leute vorne hast. Und das nähert sich allmählich so ein bisschen dem Langlaufphänomen, sage ich jetzt mal, an. Da ist es auch meistens egal, ob es jetzt eine kürzere Distanz oder eine längere Distanz oder welche Technik auch immer. Am Ende sind immer die Norweger vorne. Und so scheint es jetzt aktuell auch im Radsport, dass du mit Wout, mit Pogacar, mit vielleicht, wenn Van der Poel mitfährt, da halt einfach nur noch 3-4 Leute hast, die Rennen gewinnen können. Und dann wird es irgendwann dann doch mal auch ein bisschen langweilig. So beeindruckend deren Leistungen natürlich auch sind.
Stimme ich dir zu. Vor allem ist mit ein Problem, wenn man das so nennen will, aber für Zuschauer oder für Spannung, dass diese Kollegen halt auch einfach alle großen Rennen mittlerweile fahren. Also, genau, dass der Tour de France-Sieger einfach zu jedem halbwegs bekannten Eintagesrennen antritt und dass er es auch noch gewinnen will und jetzt Flandern noch fährt und Mailand-San Remo und ganz ehrlich, er theoretisch beide gewinnen kann. Also er bei beiden Rennen eine Chance auf einen Sieg hat und sich dann vielleicht bis wahrscheinlich noch die Tour holen wird und Strade gewinnt und am Ende...
Nicht nur nicht nur theoretisch gewinnen kann, sondern einer der großen Favoriten ist. Das ist ja eben genau der Punkt.
Genau, bei allem. Dann kann er am Ende noch Weltmeister. Also du hast halt wirklich nur noch ein paar Fahrer, die gefühlt alles gewinnen können und du hast nicht mehr sagen, okay, geil, die Klassiker, da sind die und Gesamtklassement, das sind die und da hast du noch ein paar Sprinter. Ja, wenn es kein Massensprint ist, kann Tadej Pogacar auch aus jeder kleineren Gruppe gewinnen. Wout van Aert fährt auf einmal am Berg mit den Top 3 bei einer Ein-Wochen-Rundfahrt mit, auch wenn es nur eine Medium-Bergetappe ist, aber trotzdem, er hängt fast seinen Kapitän noch ab. Also beim Zeitfahren genau dasselbe. Das ist, ja, die Spannung lässt da ein bisschen nach, so ehrlich muss man sein.
Ich finde es halt, man muss schon sagen, es ist schon verrückt und ich glaube, der Plan von Tadej Pogacar wird jetzt auch immer klarer. Ja, er will alle Monumente gewinnen, möglichst schnell. Sonst wird er jetzt nicht die Flandern-Rundfahrt und Mailand-San Remo machen. Ich glaube, das ist ein klares Ziel. Bastogne-Lüttich hat er schon gewonnen. Lombardei-Rundfahrt auch. Also es fehlen noch 3 für ihn. 2 kann er dieses Jahr sich noch holen. Also der Plan ist schon klar von ihm. Und er hat das ja auch schon mal angekündigt. Er will den Giro di Huelta auch noch gewinnen. Jetzt hat er noch nie 2 Rundfahrten gemacht. Aber ich glaube, sein Plan ist klar, was er vorhat. Dem Radsport tut es sicherlich aktuell noch gut, weil er ein Aushängeschild ist, also mit seinen jungen Jahren. Er ist ja auch fotogener Typ und kann sich einigermaßen vermarkten, aber klar, muss man abwarten jetzt, wie sich das entwickelt. Also, dass er jetzt zu jeder Rundfahrt kommt und die immer gewinnen kann, ist einfach nicht so gut. Auch wenn man sagen muss, er hat jetzt immer natürlich scheut, oder ob er den Vergleich scheut, ist egal, aber sein Team und Jumbo-Visma timen das schon so, dass Roglic und Pogacar in möglichst wenigen Rundfahrten zusammen da fahren. Ich glaube, das wird auch dieses Jahr wieder so sein. Deshalb mal abwarten, wie sich es entwickelt und auf den Vergleich fiebern wir im Grunde ja alle hin. Also wir halten sie vermutlich ja beide für die 2 aktuell stärksten im Gesamtklassement und ich hoffe einfach, dass beide zur Tour fit sind und man dieses Duell dann mal über die kompletten 21 Etappen sehen kann.
Hoffentlich bleibt so, muss man sagen, dass er das Aushängeschild bleibt. Ich bin der Letzte, der jetzt immer sofort bei großen Leistungen das irgendwie in Frage stellen will, aber wir kennen sein Umfeld, spätestens seit der Operation Aderlass. Das ist natürlich auch jetzt nicht alles ganz, ganz durchsichtig bei ihm, aber erstmal honorieren wir natürlich diese Leistungen und erstmal ist er natürlich das Aushängeschild und das tut dem Radsport, da sagst du richtig, natürlich auch gut, dass es so einen jungen Star hat. Definitiv.
Ja, Thomas hat es auch schon angesprochen. Also es war auch erstmal wichtig, dass nicht Ineos wieder nochmal 5 Jahre diese Tour de France gewinnt. Das ist einfach, die Tour de France ist dieses Ereignis des Radsports, das alle schauen und es tut gut, wenn da mal andere gewinnen. Und man muss auch sagen, natürlich hat Pogacar jetzt 2-mal gewonnen, beim 2. Mal sehr dominant. Das 1. Mal war nicht so dominant. Also das 1. Mal war Dramatik pur, so wie man es ja dann auch sehen will. Am Ende des Tages muss man so sehen und mal abwarten, wie es dieses Jahr wird. Aber natürlich ist man auch gespannt. Ja, wir sitzen ja genauso hier und denken uns, ja, kann er jetzt wirklich die Flandern-Rundfahrt gewinnen? Verdammte Hacke, schafft er das? Es macht es ja auch erstmal spannend. Ja, wenn er dann wieder mit so einem Solo gewinnt, 50 Kilometer, dann können wir die Debatte wahrscheinlich nochmal extremer führen.
So, schöne Diskussion, gefällt mir gut. Jetzt habe ich mir gerade überlegt, wir hatten jetzt noch 2 große Ein-Wochen-Rundfahrten. Wie nähern wir uns den zu besprechenden 14 oder 15 Etappen? Wollen wir über die Kategorien da reingehen? Dann wird es wahrscheinlich ein bisschen durchmischt. Aber wenn wir schon bei Pogacar sind, dann binde ich noch eine Hörerfrage mit rein. Lass uns zu den Stravazen kommen. Wir hatten die Abfahrten schon, jetzt wird alles gebündelt.
Stravazen.
Kommen wir zu einem Segment, wir haben es angesprochen, Pogacar, oder ihr, ich glaube Jonas hat es angesprochen, bei Strade, in der Abfahrt, oder in einer leichten, es ging bergab auf jeden Fall, wo er attackiert hat. Er ist der beste, wahrscheinlich Bergfahrer der Welt, er kann es auch bergab. Und bei Etappe 6, bei Tirreno, das war die Etappe, wo er 16 Kilometer vor Schluss beschließt, ich fahre jetzt mal wieder weg, ähnlich wie bei Strade, nur dass nicht ganz so lang war, aber er fährt einfach weg, gewinnt die Etappe mit 1 Minute Vorsprung. Spannend ist dabei eben nicht nur, dass er bergauf einfach schneller ist als alle anderen, sondern auch da in der Abfahrt den Komm hat. Und zwar, das ist jetzt, keine Ahnung, das ist irgendein Segment, das ist die letzte Abfahrt, bevor es den letzten, also es ging danach nochmal ein Anstieg und nochmal eine Abfahrt runter, auch in der letzten Abfahrt war, glaube ich, mit der schnellste. Jetzt kann man einerseits sagen, klar, wenn man solo alleine vorne fährt, fährt man in der Abfahrt immer noch mal ein bisschen schneller rum als in der Gruppe, weil man hat nicht die ganz freie Straße und so weiter. spannender, vergleichen wir zum Beispiel einfach mal Pogacar und Evenepoel, dann holt Pogacar 18 Sekunden alleine in der Abfahrt auf Evenepoel. Und zwar bei 6 Minuten. Also 18 Sekunden auf 6 Minuten ist schon erstmal ein ganz schönes Stück. Wenn man sich die Abfahrt anschaut, ich glaube, es war Marc Soler, oder ich bin mir gerade nicht sicher, ein, zwei Leute, die auch in dieser regnerischen Abfahrt ein bisschen rausgecrashed sind oder hier und da mal ausklicken mussten, die hatten Probleme, weil es nass war. Und spannend dabei, bei Strade, wie in letzter Zeit eigentlich immer, Tadej Pogacar unterwegs auf Scheibenbremsen. Und jetzt hat uns jemand geschrieben, der Peter, der mich gefragt hat, warum fuhr Pogacar bei Tirreno am Samstag mit Felgenbremsen? Das ist mir tatsächlich auch auf den ersten Blick gar nicht aufgefallen. Ich habe da mal recherchiert und habe ein Interview von ihm gefunden. Es geht anscheinend wirklich nur ums Gewicht. Also er hat gesagt, das sind einfach 300 Gramm, die er sich bei einer Queenstage, bei einer langen Bergetappe dann einfach spart. Und 300 Gramm, ja, das ist nicht wenig. Und spannend, dass er trotzdem bei nassem, wo nach meinem Gefühl, und das ist ja normalerweise auch so, Bremsen, Felgenbremsen, etwas schlechter als Scheibenbremsen, dass er trotzdem bei Nässe mit Felgenbremsen bergab immer noch rasiert. Fand ich spannend. Also um die Frage von Peter zu beantworten, laut Pogacar, eigene Aussage, ging es nur ums Gewicht, 300 Gramm, die er sich sparen will. Spannend aber, ich bin gespannt, wie er damit weiterfährt, weil er war jetzt auch bei Strade mit Scheibenbremsen und sonst, Colnago ist ja mittlerweile auch komplett auf Scheibenbremsen unterwegs. Das
wollte ich gerade sagen. Also sein Radhersteller Colnago, die hatten, glaube ich, lange gar keine Scheibenbremsen in ihrem Programm. Also die waren eine...
Die waren mit die Letzten.
Ja, genau. Aber man muss sagen, also diese Scheibenbremsen sind natürlich auch als Verkaufsargument auch in den Profi-Radsport auch mit Gewalt reingekommen. Ich glaube, inzwischen hat sich schon durchgesetzt. Ja, man kann auch ein bisschen besser damit bremsen. Aber Gewicht ist natürlich immer ein Punkt und ja, spielt dann auch eine Rolle da. Ich weiß, dass sie auch bei Paris-Roubaix zum Beispiel hat es letztes Jahr eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Ich weiß gar nicht mehr. Ja, da hatten die... Wir erinnern uns, wer war das? Christoph Laporte, glaube ich sogar, der mit seinem Schuh da gebremst der hat.
Der hatte nicht die Felgen, der hatte die Fersenbremse.
Ja, der hatte die Fersenbremse, weil der hatte tatsächlich eine Felgenbremse drin, die aber durch den ganzen Sand und was da so aufkam, einfach runter war. Also die war nach 100 Kilometern schon weg, die Bremsbeläge, und dann konnte er nicht mehr bremsen. Naja, aber haben wir das auch noch mal geklärt. Die Abfahrt war übrigens höchst fragwürdig. Also das war, glaube ich, 2 Meter breit, Schnee an den Seiten, also nass und ob da Eis war, kann man gar nicht so genau sagen. Enric Maas ist richtig schwer geschützt. Er ist dann auch ausgestiegen. Jetzt gar nicht, weil
Enric Maas war es, genau.
Weil er so schwer verletzt war, aber der wollte, glaube ich, einfach nichts mehr riskieren am Ende. Also es war eine sehr, sehr schwierige Abfahrt, auch wenn der Anstieg relativ schön war.
Ja, wie steigen wir ein in diese beiden Rundfahrten? Ich würde mal sagen, wir beginnen mit Paris-Nizza. Hat ja direkt am Tag nach der Strade Bianche gestartet. Wenn man aufs Endklassement schaut, ist es kein großes Wunder, dass der Einwochenrundfahrtkönig Primoz Roglic natürlich auch wieder im neuen Jahr genau da weitermacht. Er gewinnt am Ende mit knapp 30 Sekunden Vorsprung vor Simon
Yates.
Ganz
kurz, du sagst kein Wunder. Ich fand es am Ende doch ein bisschen überraschend.
Ja, ja,
aber kommen wir
vom
gleich.
Aber vom reinen Ergebnis her denkt man sich ja erstmal, okay, Primoz Roglic, Einwochenrundfahrt, das ist nichts Neues. Die gewinnt er. Die Yates-Brüder relativ gut auf Platz 2 und 3. Ineos generell mit Platz 3 und 4. Dan Martinez und Adam Yates vorne mit dabei. Ansonsten war es so ein bisschen mal antesten, was können einzelne Bergfahrer dieses Jahr alles leisten. Also bei Paris-Nizza waren da zum Beispiel Jack Hake dabei, Joao Almeida war mit dabei, McNulty war mit dabei. Also es war schon so ein bisschen so das erste Treffen der großen Anwärter. Die anderen, die waren dann alle bei Tirreno Adriatico, aber bleiben wir erstmal bei Paris-Nizza. Thomas, du hast schon gesagt, am Ende war es ein bisschen überraschend. Was hat dich überrascht?
Naja, bei Roglic winkt ja gefühlt bei letzten Etappen immer ein bisschen was mit. Und man kann sich ja auch, wenn man oft sagt, ja, okay, das wird er jetzt haben. Mittlerweile muss man wirklich, und ich glaube auch, dass das in seinem Kopf drin ist, muss man wirklich abwarten, bis die letzte Etappe ins Ziel gerollt ist und das Gesamtklassement steht. Und schauen sein Gesicht bei der Zieleinfahrt der letzten Woche, der letzten Etappe, als er über die Ziellinie fährt. Ich habe selten einen Gewinner sich so wenig freuen sehen, als er selbst nach der Etappe. Der war so fertig und der hätte es fast... Ja, es waren noch 30 Sekunden, aber er hätte es fast schon wieder auf der letzten Etappe noch verloren, noch aus der Hand gegeben. Unter anderem, wenn er nicht Wout van Aert hätte, der ihm da am Berg, erst ist ja Wout van Aert dann noch mit rausgefallen, aber der ihm dann am Berg fast weggefahren wäre. Also Wout van Aert hat dann Roglic noch mit hochgezogen und vor allem dann auf der Abfahrt und im Flachen rangefahren, dass es dann nur 9 Sekunden waren auf der letzten Etappe im Rückstand auf Yates. Aber schau in sein Gesicht, er hatte schon wieder, das klingt jetzt ein bisschen eklig, aber er hatte schon wieder den Roglic-Sabberfaden, der ihm bis zur Brust runterhing, den man vom Bergzeitfahren von La Planche de Belfi auch kennt. Der Sabberfaden, der ganz weit runterhängt, wo du siehst, der checkt gar nichts mehr. Der ist schon wieder komplett am Limit und muss schon wieder kämpfen, dass er da das irgendwie noch ins Ziel retten kann.
Das war überraschend, vor allem, weil er die Tage davor ja so stark war. Also die Tage davor sah es aus wie Pogacar bei Tirreno Adriatico. Ohne Probleme hat er da noch die Etappe gewonnen. Die erste Etappe haben sie taktisch einfach brutal gemacht. Da sind sie zu dritt, haben sie am letzten kurzen Anstieg angetreten. Laporte, Van Aert, Roglic. Es konnte niemand mitgehen, haben dann zu dritt die letzten 5 Kilometer, glaube ich, zurückgelegt und sind schon mal mit einem Vorsprung da reingekommen nach dieser Etappe. Also das war schon mal beeindruckend. Da dachte man schon, okay, es wird halt hier der Jumbo-Visma-Festtag. Dann kam noch das Zeitfahren, Vorsprung nochmal vergrößert, dann eben eine Bergankunft gewonnen. Also sehr, sehr beeindruckende Leistung gewesen. Und am letzten Tag bricht er dann einfach ein bisschen ein und hat zum Glück Wout van Aert, der den Diesel angeworfen hat und einfach in seinem Tempo hochfährt. Roglic am Hinterrad hatte immer wieder ein hektischer Blick nach hinten, was hier mit Primoz los ist. Aber am Ende reicht's, ja. Am Ende reicht's. Er bringt ihn irgendwie drüber und ich glaube, das kann jetzt auch ein Zeichen sein für ihn. Okay, ich kann es dann doch schaffen. Ich war zwar am Ende, aber am Ende kann ich doch dann das erreichen, dieses Paris-Nizza zu gewinnen. Ist nicht, sicher nicht sein größtes Ziel der Saison gewesen, die Rundfahrt zu gewinnen, aber du hast schon gesagt, Thomas, hätte das jetzt wieder verloren. Und dann ist er wirklich bei jeder Etappe, da denkt sich das ganze Feld, ja gut, jetzt ist hier Roglic vorne, aber dann gleich ist er wieder weg, weil er nicht mehr mit kann.
Jetzt sprechen wir eh oft über dieselben Fahrer und ich glaube auch nicht, dass wir jetzt jede Etappe wahrscheinlich im Einzelnen durchgehen, aber ich pick mir mal meins raus. Ich bin ja vielleicht der Ansprechpartner fürs Zeitfahren. Eine Erkenntnis: dass Rowan Dennis in seinem Team nur noch der drittbeste Zeitfahrer ist, ist auch einfach ein Statement. Also das waren ja 2 Etappen, auf denen Jumbo-Visma Platz 1, 2 und 3 holt. Das ist einfach krass. Und was ist mit Simon Yates aktuell los? Also der ist in brutal guter Form fürs Frühjahr. Beim Zeitfahren fährt er auf Platz 5. Der hatte bei der ersten Zwischenzeit sogar die beste Zeit, schneller als alle anderen. Ich glaube, der hat ein bisschen am Pacing gelegen, dass er dann, die zweite Hälfte war dann einmal einen Ticken langsamer. Aber trotzdem, der ist eine Sekunde hinter Stefan Küng, der ist vor Stefan Bissegger und anderen Freunden, die da unterwegs sind. Also von dem muss ich sagen, was das die gesamte Performance auf die ganze Woche angeht, war ich von dem mit am meisten überrascht. Ich meine, dass Roglic das kann, dass Wout krass ist, alles klar. Aber Yates ist in sehr guter Frühform.
Man muss natürlich dazu sagen, man sieht es wieder am Profil jetzt nicht so 100%, aber es sieht so ein bisschen welliger aus und im Endeffekt war es auch mit 13,4 Kilometern eben nicht so ein langes und wenn es da dann auf so kürzeren Dingen so ein bisschen welliger ist, das kann natürlich, glaube ich, so jemand wie Simon Yates, dann liegt ihm auch ein bisschen mehr, als wenn das jetzt hier so ein 34 Kilometer Zeitfahren oder sowas wäre. Aber klar, beeindruckend hätte ich ihn jetzt auch nicht so stark da eingeschätzt.
Man darf nicht vergessen, dass die beiden von der Bahn kommen. Also die sehen jetzt nicht aus wie klassische Bahnfahrer, aber die kommen von der Bahn. Das heißt, die wissen schon mal, was eine Aero-Position ist. Liebe Grüße gehen raus an Mikel Landa und David Gaudu.
Oder Nairo Quintana, der ja auf dem Rad sitzt. Da denkst du, und auch währenddessen einfach mal seinen Arm, was hat er gemacht? Ich weiß nicht, sie haben Kopf gekratzt oder sein Helm oder keine Ahnung. Also der gibt sich nicht mal die Mühe, komplett in Aero-Position zu bleiben, sondern da wird ab und also das ist...
Wie unangenehm ist es aber, wenn es dich am Kopf juckt oder du darfst dich nicht kratzen?
Das kann ja, ich come on, für 10 Minuten. Also, ja, das war wirklich mal. Also, was Nairo auf dem Zeitfahrrad macht, das ist ein Skandal.
Ein Satz noch zu Paris-Nizza. Also, am Ende muss man sagen, es ist ziemlich verrückt. Es kommen tatsächlich 59 Fahrer gesamt ins Ziel. Die große Krankheitswelle ist ausgebrochen, unter anderem auch Simon Geschke betroffen und so weiter. Also es war sehr, sehr wenig Leute nur noch da. Ich glaube von Israel Startup Nation, ich weiß gar nicht, ob es dort war oder bei Tirreno Adriatico, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber Ugo Uhl war der einzige Fahrer noch bei Paris-Nizza, genau, der wird am Ende 13. Der war der einzige Fahrer, der noch übrig war bei Paris-Nizza von Israel, trotz und immer noch mit Bus unterwegs gewesen. Also sehr gut, hatte also genug Platz, um zu duschen und sich auszubreiten. Ne? Aber das macht es natürlich dann auch ein bisschen merkwürdig, wenn nur noch so, so wenig Fahrer dabei sind.
Einen Satz möchte ich auch noch sagen zu Paris-Nizza, Etappe Nummer 2. Wenn man jetzt mal von der Jumbo-Dominanz absieht, war das nämlich mal die Etappe, wo es zumindest auf einem Profil auch mal jemand anders geschafft hat. Fabio Jakobsen. Gegen Wout van Aert. Der Mann ist gut in Form.
Und Christoph Laporte auf 3.
Ja, Ja, aber gut, der ist ja auch wieder jung, wo ist man. Aber ja, wir hatten es ja von Fabio Jakobsen, also bestätigt weiterhin seine gute Frühform, auf den kann man sich dieses Jahr auf jeden Fall freuen als Sprinter. Und wenn wir schon
noch,
mal Paris...
Noch zu Dekornik-Einsatz. Michael Mirkoff ist jetzt tatsächlich immer in der Ausreißergruppe. Ich weiß nicht, was er da macht, aber er ist immer da.
Ja, stimmt.
Es gab dann eine Etappe, da ist Luke Rowe, hat das Feld zurückgebracht und hat dann Michael Mirkoff, das war eine Bergetappe, hat er eingeholt. Und dann siehst du, wie Michael Mirkoff abwinkt und so rüber fragt zu Luke Rowe, was ist mit dir los? Warum fährst du hier so schnell, dass du uns alle einholst? Wo ich mich immer frage, aber er ist ja jetzt hier nicht der Favorit, so eine hügelige oder eine Bergetappe zu gewinnen. Ich weiß gar nicht, was er da vorhat. Einfach einen gemütlichen Nachmittag verbringen oder? Ich kann es nicht sagen.
Ja, wo wir dann... wenn wir schon bei Paris-Nizza sind und bei Sprintern, das wollte ich irgendwann mal unterbringen, das ist jetzt auch so ein bisschen random, aber sagen wir mal Nachwuchstipps. Einfach mal eine kleine Serviceleistung an die Hörer, einfach mal zwei Namen merken, damit ihr in ein, zwei Jahren dann einfach sagen könnt, ja, den kenne ich schon lange. Wir haben letztes Jahr, glaube ich, war das bei der U23-WM schon mal über Girmay gesprochen. Also Binam Girmay, der 21 Jahre jung ist, bei U23 WM war das, der den Sprint hinten raus, dann glaube ich noch, jetzt muss ich jetzt selber kurz überlegen, aber der glaube ich an 10. Position war und dann ist er Zweiter oder Dritter geworden.
Der ist das Slalom gefahren, genau.
Zweiter ist er geworden, U23 WM. Stimmt schon, ja doch, ich habe es doch richtig, genau. Und dann noch Zweiter geworden ist. Da haben wir schon gesagt, wow, krass, richtig krasser Sprint. Und der fährt auch ein brutal gutes Frühjahr jetzt schon. Hat im Januar schon in Spanien bei der Trofeo oder also Mallorca hat er schon ein Rennen gewonnen. Und auch jetzt bei Paris-Nizza 4., 6. und 6. zumindest in den Sprints. Das klingt jetzt nicht so krass, aber auf der anderen Seite dafür, dass er erst 21 Jahre jung ist, ist er in den Sprints oft, also was Endschnelligkeit angeht, fand ich den brutal stark. Oft muss er halt noch irgendwie von hinten raus an den Positionen kämpfen und er fährt natürlich gegen ein anderes Kaliber jetzt aktuell. Aber
Intermarché hat jetzt auch nicht die besten Helfer.
Das muss man auch dazu sagen. Und er ist kein reiner Sprinter, ja. Aber
sehr, sehr, schon richtig also gut. Ist ein sehr, sehr gutes Talent, auch vom Material. Also man muss auch sagen, also Intermarché, die höchste Motivation und bringen viel. Georg Zimmermann fährt geile Rennen da und so weiter, ist alles schön anzuschauen. Aber die sind vom Material einfach hinten dran. Also das ist einfach die Realität, dass sie da nicht mit den großen Teams mithalten können.
Ja, aber zum Beispiel bei der ersten Etappe, Paris-Nizza, wo Laporte, Roglic und Van Aert 1, 2, 3 machen, wird Girmay am Ende Sechster. Also er macht den aus dem Massensprint, macht er noch Platz 2 theoretisch vor Jasper Philipps und sonst wie. Also das, den einfach mal auf der Rechnung haben, den fand ich gut. Ähnlich übrigens wie für Olaf Koy. Oder ich hoffe, man spricht ihn so aus.
Man spricht den Olaf Koy, ja. Aber
cool. Ja, genau. Der ist noch ein Jahr jünger, 20 Jahre jung und dies Jahr auch schon zweimal Platz 2 geholt. Unter anderem bei Tirreno, bei der UAE-Tour auch. Und vielleicht nehmen wir das jetzt als, er wird direkt hinter Tim Bellier Zweiter bei Tirreno, vor Phil Bauhaus, vor Peter Sagan, Ackermann, Nizzolo. Also auch der mit 20 Jahren schon ein richtig, richtig starkes Nachwuchstalent, das sich Jumbo da geholt hat. Und das jetzt vielleicht als Überleitung zu Tirreno Adriatico, oder? Und habt ihr noch was zu Paris-Nizza? Dann tut's mir leid.
Auf Tirreno Adriatico. Wir haben es schon gehört vorhin. Tadej Pogacar gewinnt auch dieses Rennen. Oh Wunder. Er gewinnt ein Rennen, bei dem er antritt. Das ist einfach beeindruckend. Am Ende fast 2 Minuten Vorsprung auf Jonas Vingegaard. Mikel Landa ist auch mitgefahren. Jay Hindley scheint
das klingt so,
aktuell
das klingt
der Beste.
So lustig, wenn du das sagst. Du bist, Mikel Landa ist auch mitgefahren.
Ja, so aber es ist, war, es ist so.
Aber auf Platz 3. Ja, richtig. Ja. Ich will ja nur sagen, gegen wen er sich da schon wieder alles behauptet hat. Landa, Port, Jay Hindley, der aktuell wie der stärkste Bora-Fahrer fast aussieht. Zumindest zu diesem frühen Zeitpunkt.
Der einzig Fitte aktuell.
Remco war dabei, Romain Bardet war dabei, also Thibaut Pinot war dabei, Damiano Caruso, also es waren wirklich die großen Namen, alle irgendwo an diesen beiden Rundfahrten, Paris-Nizza und Tirreno Adriatico beteiligt und am Ende sind es eben die beiden Slowenen, die es für sich entscheiden.
Ja, Pogacar nochmal viel dominanter, also in dieser einen Bergankunft, da ist er einfach so viel stärker als alle anderen, Landa und Vingegaard waren da noch dabei. Landa hat attackiert gehabt. dann pendelt sich das Ganze so wieder ein und dann tritt Pogacar drauf und du siehst schon in den Gesichtern, ja, da kommen sie nicht mit. Ich glaube, Vingegaard sagt danach auch im Interview, ja, er war schon komplett am Limit und dann tritt Pogacar noch an und dann siehst du schon, ja, die wissen auch, jetzt geht's hier um Platz zwei, dann fahren sie nicht mehr richtig nach, dann wird's noch dramatischer, der Vorsprung auf einmal, weil Pogacar eben diesen Antritt schafft, da 20 Sekunden so eine Leistung drücken kann, dass er wegkommt und dann sind die sich hinten schon nicht mehr einig und dann kann er mindestens die gleiche Leistung, wenn nicht sogar ein bisschen drüber wie die anderen fahren und dann ist er halt weg und niemand kann ihn mehr anholen.
Und jetzt kann man sagen, Jonas Vingegaard checkt vielleicht im Rennen jetzt nicht ganz so viel, welches Trikot es eigentlich wäre, wer ist eigentlich dieser große, schwere Italiener, der die Zeitfahren immer gewinnt, da blickt er vielleicht nicht so durch. Aber dieses Interview fand ich schon auch spannend. Das andere, wo er dann sagt, also auf diese Attacke von Pogacar angesprochen, das sagt, in dem Moment, wo Pogacar attackiert, war ich schon bei 100%. Ich war schon komplett am Limit. Ich habe nicht mal überlegt, noch mitzufahren. Also nicht mal kurz, versuche ich, sonst es war einfach, nee, keine Chance. Pogacar tritt an, da ist der Tour de France Zweite, Jonas Vingegaard. Fakt, ist am Limit. Und sagt, er denkt nicht mal mehr dran mitzufahren. Und Pogacar fährt eine Minute Vorsprung zum Sieg. Da ist doch alles
gesagt. Er hat oben am Berg sogar 1,30. Also er hat in der Abfahrt hat auch, glaube ich, da hat ihm sein sportlicher Leiter mal aufs Ohr gesagt, Kollege, jetzt hier, weil das war diese gefährliche Abfahrt eben. Ich glaube, da hat ihm sein sportlicher Leiter dann aufs Ohr gesagt, Freundchen, jetzt hier mal ganz langsam runter, kein Sturz. Du hast noch genug Ziele dieses Jahr. Gewinnen wirst du die Rundfahrt.
Wahnsinn. Ich frage mich, das Einzige, was ich mir immer als Frage stelle, wir hatten das ja letztes Jahr schon, dass wir zu dem Zeitpunkt der Saison gesagt haben, wir wollen sie jetzt eigentlich mal gegeneinander fahren sehen. Wie ist wirklich die Lage zwischen Roglic und Pogacar? Glaubt ihr, es gibt eine WhatsApp-Gruppe einfach nur mit den beiden, wo sie sich hier absprechen, so, ja, hey, ich würde gerne das Rennen fahren, wollte nur sicher gehen, dass du da nicht fährst, dass sie auch ja erst dann bei der Tour de France gegeneinander antreten? Also das ist schon sehr auffällig, oder?
Ja gut, letztes Jahr
war es relativ einfach. Sie sind
zusammengefahren bei der Baskenland-Rundfahrt dann und da hat Pogacar ja diesen riesigen taktischen Fehler gemacht. Da ist er dann auf einmal für, wer war das?
Brent McNulty,
glaube ich. Ist er da auf einmal gefahren, verpasst und so weiter. Ja klar, aber jetzt bei Tirreno und Paris hat sich das, glaube ich, so ein bisschen eingependelt, dass sie das so machen. Wir werden sie sicher nochmal gegeneinander fahren sehen, aber klar. Vielleicht sprechen sie sich auch ab, rufen mal durch. Wie sieht's aus? Tade.
Ich habe wirklich erst Bock, bei der Tour gegen dich zu fahren. Lass uns das bitte vorher vermeiden.
Sie verstehen sich auch gut. Also sie kennen sich gut, sie verstehen sich gut. Klar, beide Slowenen, die kennen sich. Und am Ende geht es ja auch darum, die wollen ja auch beide Rennen gewinnen. Dann ist ja auch klar, das wird deutlich anstrengender, wenn sie gegeneinander fahren müssen.
Dann, ich habe noch was zu Tirreno, um einfach auch nochmal da das Zeitfahren anzusprechen. Es gewinnt am Ende Filippo Ganna. Das ist jetzt nicht die größte News, aber feuer mal die Kategorie ab. Berge, du meintest vorhin, du hast auch noch welche. Jetzt.
Ausreißer und Ausrutscher.
Ich weiß gar nicht, ich finde es gleichermaßen. Also ich habe ein Argument, das ist Ausreißer, ein Argument, das ist Ausrutscher. Ich zeige euch mal ein Foto des Zeitfahrens von Filippo Ganna. Fällt euch dabei was auf?
Das funktioniert immer gut im Podcast, auch wenn man Fotos zeigt.
Ja, warte, ich erkläre es den Hörern gleich. Sagen wir so, Ganna vorne, dahinter sein Auto. Schätzt mal ungefähr, wie viele Fahrräder sind auf dem Begleitfahrzeug von Filippo Ganna?
6.
11.
Ja, das sind, also ich glaube, es ist wirklich zweistellig. Eine Möglichkeit ist, für Filippo Ganna ist für jede Eventualität vorgesorgt und er hat das Ersatzrad in jeder Farbe, in jeder Übersetzung, mit je unterschiedlicher, was weiß ich nicht alles. Okay, das wäre der lustige Part. Der andere Part ist natürlich, Ineos, so schlau wie sie sind, es gibt aerodynamische Studien, das ist jetzt nicht die neueste News der Welt, aber das muss man da einfach nochmal dazu sagen. Der Windwiderstand oder deine Aerodynamik wird besser, je größer ein Hindernis, das direkt hinter dir ist. Sagen wir es mal so, du fährst mit dem Fahrrad direkt vor einem riesen LKW, der hat natürlich eine riesen Wand vor sich, saugt ganz viel Wind, dann ist die Aerodynamik für dich davor auf dem Rad besser. So, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass hinter Filippo Ganna auf dem Dach des Autos 25 Fahrräder stehen, um da eine möglichst große Wand und das Auto steht. Es gibt, auch das habe ich extra nochmal nachgeschaut, es gibt eigentlich auch eine Regel, wie nah sich das Begleitfahrzeug maximal nähern darf. Ich könnte mal vermuten, bei einer Tour oder so wird das vielleicht strenger kontrolliert als jetzt bei Tirreno oder bei diesen kleineren Rundfahrt. Also ist ja keine kleine Rundfahrt, aber halt nur in Anführungszeichen eine Ein-Wochen-Rundfahrt. Weil das Auto ist, ich sag mal maximal 2 Meter, eher 1 Meter direkt hinter Filippo Ganna.
Ich weiß nicht,
ob der das braucht. Ja, bremsen darf er nicht. Aber achtet einfach mal drauf. Also vielleicht auch das an alle Hörer beim nächsten Zeitfahren. Achtet mal. Ich bin mal gespannt, ob das weiter so sein wird, weil das war schon krass auffällig, wie nah das Ineos-Begleitfahrzeug direkt hinter Filippo Ganna mit Also 10 Fahrräder sind das locker auf dem Dach.
Da habe ich aber noch einen Tipp. Liebe Grüße an Ineos, noch ein kleiner Tipp. Bei größeren Rundfahrten, gerade bei der Tour zum Beispiel, wenn die auch kein Rundkurs sind oder sowas, dann sieht man öfter mal, dass so ein Teambus, also kein Bus, sondern eher so eine Art Sprinter hinter den Fahrern herfährt. Rick Zabel war das zum Beispiel beim Giro, als der den Bergpunkt geholt hat. Da war eher so ein Sprinter hinter ihm und dann hat es auch Ewigkeiten gedauert, bis da das Rad rauskommt. Vielleicht sollten sie einfach sagen, ja, für den haben wir jetzt kein richtiges Auto und mit so einem Teambus da hinterherfahren. Ja, aber Thomas, das ist, in welche investigative Richtung bist du da gegangen? Darüber hatte ich noch nie
Wahnsinn, ne?
Ist es jetzt ein Ausreißer oder ein Ausrutscher? So. Das ist die große Frage.
Also ich denke mir so, mein Gott, also Ausrutscher ist es für mich dahingehend, dass ich mir denke, wirklich, muss man jetzt da hier noch das rausholen? Und also streng genommen, ich würde behaupten, ich kann es nicht hundertprozentig, aber ich habe es auch nur von vorne gesehen. Ich habe jetzt nicht genau den Abstand zwischen Fahrer und Auto gesehen. Sondern streng genommen würde ich sagen, ist es ein Regelbruch? Also Objekt oder faktisch, ohne das jetzt zu werten. Ich glaube, das Auto ist deutlich zu nah am Fahrer dran. Und ich glaube, auch ein Gunner braucht das nicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein Ausreißer. Es zeigt einfach nochmal, und das ist ja das Geile, beim Zeitfahren kommt es auf alle, auf jede Kleinigkeit an Aerodynamik an. Ne? Die können alle gut treten, aber am Ende ist eine Leistung gemixt mit, wie sitzt du auf dem Rad und so weiter. Und das ist bei Ineos oder halt auch bei Gunner einfach geil, wie der auf dem Rad sitzt, wie der alles eingestellt wird, wie überall noch das Maximum rausgeholt wird. Dahingehend ist es für mich dann ein Ausreißer.
Und noch darauf einzugehen, wenn wir schon über Fotos gesprochen haben, Thomas, du hattest auch in unsere Gruppe noch ein Bild von Gunner neben Pogacar gestellt. Da sieht man nochmal den Unterschied. Also Gunner sieht jetzt auch nicht aus wie ein Übergewichtiger, aber neben Tadej Pogacar, da sieht er aus wie der Berg von aus Game of Thrones auf einmal. Also es ist ja verrückt. Also man, Pogacar, wie viel wiegt er? 40 Kilo, Wahnsinn. So sieht's aus.
Das Geile ist auch, bei Gunner ist mir das letztens aufgefallen, der postet oft mittlerweile Sachen von Interviews. Einerseits wurde er mal gefragt, so was der Unterschied ist zwischen ihm oder warum er da am Berg nicht mitfahren konnte, und er zeigt einfach nur auf seinen Bauch. Und dann hat er irgendwie ein Interview von oder eine Aussage eines italienischen Journalisten, ich weiß nicht, ob es auf Twitter oder Instagram war, geteilt. Der Journalist, der nur meinte so sinngemäß, ja, so gut wie der fährt und sonst wie, er müsste doch einfach nur 25 Kilo abnehmen, dann könnte er auch vielleicht die Tour de France gewinnen, so ungefähr, wo es wieder ganz theoretisch wurde. Und kann er auch nur so, naja, zwei Punkte. Erstens, wenn er 25 Kilo abnimmt, also überleg dir mal, wie groß der ist, und sonst wie, zweitens, einfach mal 25 Kilo abnehmen. Also als ob das so, mein Gott, lass doch mal zwei Bier weg, dann geht das auch so ungefähr. Also da merkt man auch wieder, wie wenig sich manche Leute dann wirklich damit beschäftigen, obwohl sie irgendwie Radsportjournalisten sind.
Vor allem ist es bei ihm ja fast ein Drittel, würde ich mal denken, oder? Der wiegt 80 Kilo, würde ich jetzt mal schätzen.
Nein, 85. Ich glaub, der wiegt schon mehr. Gunner ist schon...
Ja gut, schon aber selbst Kante. 85 Kilo, ja, das ist mehr als ein Viertel seines Körpergewichts, das er abnehmen müsste. Also der, man kann ja nicht einfach sagen, jetzt reduzier mal dein Körpergewicht um ein Viertel. Und wo soll er es hernehmen? Ist ja jetzt nicht so, dass er da irgendwie... Einfach sagt, ich mache so ein bisschen mehr Training und schraube ein paar Fettreserven runter. Also er kann da auf seinem Bauch zeigen, so viel er will. So viel überschüssiges Fett habe ich da jetzt auch noch nicht erkannt. Fährt jetzt nicht rum wie Alexander Christoph. Und selbst bei dem würde ich nicht behaupten, dass er übergewichtig ist.
Als Ausreißer muss man natürlich bei Tirreno Adriatico, du bist vorhin so ein bisschen schon drüber weggegangen. Im Intro habt ihr schon einen Ausschnitt davon gehört, aber vielleicht haben es noch nicht alle mitbekommen. Jonas Vingegaards Interview war absolut überragend zu Filippo Ganna und dem blauen Trikot. Wir posten sicherlich nochmal auf Twitter zu dieser Folge, weil das war einfach grandios. Man fragt sich, also im Endeffekt wurde er, ich weiß gar nicht, was war die Frage, die Ausgangsfrage.
Er hat die Frage erstmal auch nicht verstanden. Er hat erst eine Frage bekommen.
Die Frage ist, er ist jetzt ja nicht mehr so weit weg vom blauen Trikot. Also ob er das er ist ja nicht mehr so weit weg, so sinngemäß. Und dann dreht sich Vingegaard um, weil, glaube ich, Pogi gerade vorbeikam und beglückt ihm nochmal. Und dann fragt er, was war die Frage? Dann wird nochmal nachgefragt, du bist nicht mehr so weit weg vom blauen Trikot. Und er, which one is the blue? The leader jersey. Okay. Also das wäre eine Frage gewesen, das kann man vielleicht verstehen. Ist es jetzt die kämpferischste Fahrer? Oder man weiß ja nicht, in jedem Land ist das ja anders. Oder das Bergtrikot und alles haben komische Farben. Aber naja, wenn ich als jemand wie Vingegaard, der eher ein Gesamtklassementfahrer ist, nicht weiß, welche Farbe das Gesamtklassementtrikot hat, das ist schon einfach hervorragend.
Und dann kannte er im gleichen Atemzug eben Filippo Ganna nicht.
Ja. Ja. Was heißt, er kannte ihn nicht, der Name ist ihm halt nicht eingefallen.
Ja, what's his name? What's his name?
Gunner.
Das ist überragend. Es ist halt Gunner.
Du merkst einfach, meine These, nach vielen Stunden Radfahren ist nicht mehr ganz so viel Sauerstoff im Gehirn übrig. Man kennt's. Also ich war heute Radfahren, lange Runde, es wurde am Ende kalt, Rückweg, wie ich heute im Supermarkt dreimal im Kreis gelaufen bin, bis ich gefunden habe, was ich gesucht habe. Das im ganz, ganz Kleinen. Ich will mich jetzt natürlich damit nicht vergleichen, aber jeder kennt's. Lange unterwegs gewesen, nicht mehr viel im Kopf, man checkt gar nichts mehr und läuft planlos durch die Welt.
Das will ich zugeben, das ist mir nach dem Rollefahren noch nie passiert.
Ausreißer, wenn wir schon dabei sind, für mich definitiv auch ein neuer Twitter-Account, der sich in den letzten Wochen aufgetan hat. Viele kennen ja schon Cycling Out of Context, der ist, glaube ich, inzwischen in der Bubble sehr, sehr bekannt. Und jetzt auch neu auf Twitter ein absolutes Goldstück, das da dazu gekommen ist. Eurosport Out of Context, überragend.
Scheint mir hauptsächlich auch Jens Vogt out of context zu sein. Ja. Es ist viel Eurosport. Okay, der Account heißt Eurosport, aber Jens Vogt zeigt seine biologischen oder sehr artenspezifisches Wissen. Er kennt sehr viele Tiere, hat immer was dazu zu sagen. Ich weiß nicht, ob wir ihn vielleicht auch mal einkaufen könnten für unsere Tour de France Rubrik, der Blick übers Lenkerband, weil ich denke, da hätte er einiges beizutragen.
Definitiv. Ja, das war definitiv noch ein Ausreißer. Ausrutscher, muss man sagen, in den ganzen Rundfahrten definitiv der Wind. Nicht nur bei Strade Bianche davor schon, sondern dann auch bei Paris-Nizza. Das war eine richtig, richtig bittere Szene. Thomas, du hast es beschrieben als das wahrscheinlich bitterste Finish, das man, did not finish oder did not start, besser gesagt, das man sich vorstellen kann. Der Luxemburger Kevin Genietz wurde da von einer Werbetafel umgeweht.
Es war verrückt zu sehen. Dazu muss man sagen, jetzt antwortet Thomas hier nicht. Er wird auch gar nicht mehr antworten in den nächsten Minuten, denn Thomas lebt technisch noch ein paar Jahre hinterher, lädt auf eine kleine Speicherkarte seine Aufnahme hoch und die hat sich soeben verabschiedet. Aber Lukas, ich würde sagen, die letzten Minuten bestreiten wir zu zweit, bis Thomas das hier geregelt hat. Vielleicht kommt er ja nochmal dazu, wer weiß es. Wir sehen ihn auch noch, er schüttelt mit dem Kopf. Das ist auf jeden Fall das bitterste Did Not Finish. Ich glaube, wir machen auch jetzt hier relativ zügig einen Haken
das
dran.
Das bitterste Did Not Finish von Thomas und ja, das bitterste Did Not Start von Gini jetzt. Ja.
Es war im Grunde wie Daniel Felipe Martinez bei Paris-Nizza, der in der Spitzengruppe dabei war und einfach in der Abfahrt einen Platten bekommen hat. So ist es, Thomas. Einfach raus aus der Spitzengruppe jetzt. Er kann natürlich auch weiter zuhören, was wir hier über ihn sagen. Er kann sich aber dazu auch nicht äußern. Ja, er spricht auch weiter, aber es kann uns egal sein. Naja, ein Satz noch zu Tirreno Adriatico. Phil Bowers hat, glaube ich, den ersten richtig großen deutschen Sieg dieses Jahr geholt. Sehr, sehr beeindruckend in einem Massensprint.
Scheint der stärkste deutsche Sprinter zu sein, oder?
Aktuell ja. Pascal Ackermann hat noch nicht die Form, glaube ich, um da reinzuhalten. Doch der Sprintzug ist wahlweise nicht vorhanden oder noch nicht so aufgestellt, dass er ihm wirklich helfen kann. Phil Bowers hat da wirklich gegen die ganz großen Namen, also Demar, Nizzolo, alle gewonnen. War sehr, sehr beeindruckend zu sehen. Und ich hätte eher gedacht, dass er so aus kleineren Gruppen was gewinnen kann. Aber jetzt hat er mal gezeigt, dass er auch so in einem Massensprint das wollte. Und er war sehr, sehr schnell. Also er war deutlich schneller als die großen Sprinter.
Einen Punkt möchte ich bei Tirreno noch ganz kurz mit dir besprechen, weil ja doch der Name einfach jetzt in den letzten Jahren immer wieder mit so einem Fragezeichen. Wir sehen es, reicht es für Rundfahrten oder reicht es nicht? Remco, mal ist er vorne dabei, mal kann er mithalten, mal nicht. Wie schätzt du es persönlich ein? Also man muss sich langsam schon so ein bisschen fragen, ob vielleicht dann auch De Koenig nicht das richtige Team für ihn ist, wenn er wirklich in die Richtung gehen will, oder ob er tatsächlich doch nicht ganz der Rundfahrtentyp ist, zumindest jetzt aktuell mit seiner aktuellen Form und seinen aktuellen Werten, die er fahren kann.
Er tut sich schwer bei den langen Bergen bergauf. Ich bin mir nicht sicher. Der Latin Rouge Podcast hat lange darüber gesprochen, ob sie ihn überhaupt zu den richtigen Rundfahrten schicken. Da würde ich auch mal ein Fragezeichen stellen. Also ich glaube, Paris-Nizza hätte ihm da wäre ihm leichter gefallen. Auch, dass sie ihn letztes Jahr schon zum Giro geschickt haben. Ich glaube, aktuell hat er einfach nicht die Form, um da vorne mitfahren zu können. Gerade bei Pogacar, Landa, Vingegaard, diesen richtigen Bergziegen, die da vorne wegfahren können. Ich glaube, das ist ein Problem für ihn. Des Weiteren ist er natürlich noch sehr jung, kann auch einiges dazulernen, aber ich glaube auch, dass Quickstep noch Probleme hat, das richtige Rennprogramm für ihn zu finden, um ihn zu einem wirklichen Gesamtklassementfahrer zu machen.
Ja, also hat auch De Koenig ja wirklich nicht wirklich gezeigt in der Vergangenheit, oder?
Ja, sie hatten Henrik Maas, aber der war im Grunde auch dann, ist eher hochgeschossen, war dann da, ein bisschen durch Zufall auch, oder hat sein Talent gezeigt, was heißt durch Zufall, ja, er war einfach super stark. Sie haben ihn dann aber auch relativ schnell abgegeben, Alaphilippe war ihr ein Zufall, dass er da vorne dabei war und Almeida, Dan Martin.
wechselt jetzt auch, also Maas hat gewechselt, Almeida jetzt auch dann. Also irgendwie gehen sie ihnen dann doch alle weg, weil sie halt einfach doch in eine andere Richtung ihre Fahrer meistens ausbilden und in eine Richtung scheinbar ihre Stärken haben.
Ja, zum einen das, zum anderen wollen sie natürlich auch nicht das Geld zahlen. Also es ist natürlich nochmal ein Unterschied. Ich glaube, João Almeida wollten sie auch einfach nicht bezahlen. Also gut, João Almeida wollte wahrscheinlich auch einfach weg nach dieser Giro-Nummer von Patrick Lefebvre, der ihn da ja quasi so angeschossen hat. Aber sie haben, glaube ich, nicht das Budget, so Gesamtklassement-Fahrer zu bezahlen, jetzt abseits von Evenepoel, den sie natürlich als Belgier da voll ausstatten mit den großen Verträgen. Aber ich glaube, das ist ein Punkt. Zum anderen wollen die GC-Fahrer da nicht bleiben. Es ist einfach nicht das Hauptziel von Quickstep, jetzt mit Evenepoel. Mal sehen, wie sie es ändern. Aber das ist einfach nicht das Hauptziel von Quickstep, sondern das sind die Klassiker und dafür haben sie auch ihre Fahrer. Deshalb ist es gar nicht so leicht für Quickstep. Aber ich bin gespannt, wie es mit Evenepoel weitergeht. Er ist ja immer noch ein Riesentalent. Man sieht es einfach, wie stark er ist. Aber man merkt auch manchmal aus meiner Sicht, dass er ein bisschen Probleme hat, wenn er abgehängt wird. Dass er einfach dann auch ein bisschen mental Probleme hat, weil er dann immer aussieht wie ein kleines, bockiges Kind, sobald er da ein bisschen abgehängt wurde und dann mit dem Kopf schüttelt und da so rummacht, wie Julien Alaphilippe, der das ja auch gerne macht, der dann da seine Show abzieht. Zunge raus, nochmal winken in die Kamera, zeigen, wie kaputt man ist, die Uhr nochmal präsentieren und dann verabschiedet er sich nach hinten.
Dann lass uns noch kurz über das sprechen, was am Wochenende ansteht, der längste Radsporttag des Jahres. Am Samstag, ich glaube so.
Da frage ich doch als erstes mal Thomas. Was glaubst du, wer hier heute der Sieger ist? Ah, nee, stimmt. Thomas kann nicht beantworten. Mailand Sanremo steht an.
Wann geht's los in der Früh?
Ich glaube, 9:30 Uhr ist 9:30 Sendebeginn.
Übertragungsstart.
Das, zumindest beim Global Cycling Network.
Ja. Ich sag mal so, braucht man sich vielleicht nicht komplett reinziehen. So ehrlich muss man wirklich sein.
Je nach Katerlevel würde ich sagen, kann man auch schon mal, je nachdem, was man am Tag davor getrunken hat, kann man auch schon mal einschalten und dann mal wieder 4 Stunden schlafen und dann hat man es auch schon. Ist man in der entscheidenden Phase.
Ich glaube aber, dieses Jahr könnte das Rennen ein bisschen früher als am Pocho vielleicht interessant werden. Tadej Pogacar, wir haben schon gesagt, er ist dabei bei Mailand Sanremo mit ernsten Ambitionen. Ich könnte mir vorstellen, dass zumindest UAE am Cipressa ein bisschen versucht, aufs Tempo zu drücken und den ein oder anderen Sprinter in Verlegenheit zu bringen. Vielleicht darf das Feld schon mal ein bisschen auszudünnen. Aber klar, die komplette Entscheidung wird wohl wie immer erst am Pocho fallen. Aber vielleicht wird das Rennen vorher schon mal ein bisschen schneller. Und dann wird man sehen, ob Tadej Pogacar wirklich auch in der Lage ist, so ein Finish zu gewinnen. Dann wird es wirklich langsam sehr, sehr unheimlich, wenn er das schaffen sollte, die Konkurrenten.
Ja gut, ich glaube, so unheimlich ist es da gar nicht, ehrlicherweise. Also den Poggio, da würde ich ihm schon zutrauen, dass er da der Schnellste ist. Da ist halt die Frage, ja, kann irgendjemand mitfahren und dann ihn in den Sprint verwickeln? Das wird die größte Frage werden, die es da gibt. Alaphilippe, Wout van Aert, sicher zu nennen. Caleb Ewan, ob er wieder das Bein auspackt wie letztes Jahr, das sah sehr, sehr gut aus. Jasper Stuyven hat letztes Jahr gewonnen, also das ist schon einiges möglich. Ich glaube trotzdem, dass sich am Poggio entscheiden wird. Das Problem ist auch ein bisschen, dass die Strecke zwischen der Cipressa und dem Poggio ist einigermaßen lang, also da hat man auch wieder Zeit hinzufahren im Zweifel, wobei man immer sagen muss, dass die Vorbelastung trotz der großen Strecke gar nicht mal die größte ist und alle mit relativ guten Beinen da ankommen. Weil natürlich diese Distanz über 300 Kilometer, die kann ja gar nicht Vollgas gefahren werden. Das ist einfach auch ein Dahingerolle.
Pogacar hat so schön beschrieben als das Rennen, das am leichtesten zu finishen, aber am schwersten zu gewinnen ist vielleicht in der World Tour.
Ja, vielleicht, ja.
Das fand ich eine ganz, ganz schönen Satz von Tadej Pogacar im Vorfeld von Mailand Sanremo. Für die Damen leider weiterhin kein Mailand Sanremo. Trofeo Binder ist dort dann am Sonntag das nächste World Tour Rennen, das interessant wird. Also es wird wieder ein sehr, sehr volles Radsportwochenende, auf das wir uns freuen können. Samstag Mailand Sanremo. Trofeo Binder am Sonntag. Thomas, wirst du es dir anschauen?
Keine Antwort. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Naja, was will man sagen?
Macht's gut, Leute. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dahin. Ciao.
Was ab? Der Radsport-Podcast. What's Up ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.